Eine kurze Vorbemerkung zur Folge. Die drei Sachverhalte der EuGH-Urteile findet ihr auch in den Shownotes kurz zusammengefasst. Das heißt, wer die Sachverhalte nicht kennt, sollte sie sich vorher kurz durchlesen. Viel Spaß beim Hören.
Es ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das drüber
macht. Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview weg.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Dann begrüße ich alle Zuhörer zur 35. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Hallo, heute haben wir den 23.02.2024 und neben mir steht mein Podcast-Kollege Holger Jakob.
Hallo Fabian.
Und über den Bildschirm zu uns geschaltet ist heute unser Gast Nala Ina Power. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Hallo Nala.
Wir kommen gleich näher zu dir, Nada, und begründen kurz, warum wir heute in dieser Dreierkonstellation sitzen. Einleitend, worum geht es in unserer Folge? Wir haben uns vor allem drei EuGH-Urteile aus dem vergangenen Jahr vorgenommen, nämlich die Entscheidungen des EuGH zu ISU, zur Super League und zum Thema Homegrown Players. Das lasse ich jetzt erstmal stichwortartig so stehen. Wir kommen ja im Detail zu den Entscheidungen, zu den zugrunde liegenden Sachverhalten und was da drin steckt. Warum haben wir uns das heute nochmal vorgenommen? Weil die Entscheidungen noch nicht allzu alt sind, weil sie derzeit immer noch viel diskutiert werden, auch unter Juristen, was daraus abzuleiten ist, welche Erkenntnisse es gibt, ob die Entscheidungen zufriedenstellend sind oder auch in gewisser Hinsicht nicht zufriedenstellend sind und was sich daraus gegebenenfalls ableiten lässt für den europäischen Sport.
Ja, ich habe auch noch keine Entscheidungsbesprechung gesehen. Es ist wohl eine in Vorbereitung von Professor Hermann, noch nicht veröffentlicht, und die Urteile liegen auch immer noch ausschließlich auf Englisch vor, beziehungsweise in ein paar anderen Amtssprachen, eben noch nicht auf Deutsch.
Genau, und sie sind Englisch oder Deutsch hin und her, wie immer auch nicht so einfach zu lesen. Die EuGH-Urteile sind in der Regel auch für Juristen eine gewisse Herausforderung, was das Verständnis abgeht oder was die Ableitung von Erkenntnissen daraus angeht.
Dafür haben wir heute Nala.
Aber dazu kommen wir dann gleich.
Ja, genau. Jetzt zu dir, Nala. Du bist Langstreckenläuferin, leistungsmäßig schon sehr sehr lange und hast die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft. Hast dich entschieden, bei internationalen Wettkämpfen für Österreich an den Start zu gehen. Kannst du gleich hier nochmal erzählen, warum du dich so entschieden hast. Und du bist promovierte Juristin und deswegen wunderbar geeignet, heute bei uns zu Gast zu sein. Du bist am renommierten Max-Planck-Institut in München und machst da gerade deine Habilitation. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist das Thema deiner Habil? Und nochmal zum Sport vielleicht die Frage, was war eigentlich dein größter sportlicher Erfolg für dich selbst?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei euch im Podcast zu sein. Ist eine große Ehre. Kurz als Ergänzung. Mein Mann und ich machen schon seit der Jugend Leichtathletik und ich habe dadurch, dass meine Eltern sich damals für Wien entschieden hatten, in Wien auch angefangen mit der Leichtathletik. Und das ist so ein bisschen auch so gewachsen, dass ich dann mehr Connects zur österreichischen Seite hatte als zur deutschen. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Österreicherin. Und gleichzeitig muss ich sagen, je älter ich wurde, desto mehr Connects zur deutschen Seite hatte ich. Und desto mehr trainiere ich mit den deutschen Mädels oder habe mit den deutschen Mädels trainiert und bin oft mit dem DLV auf Trainingslager gewesen. Also der DLV ist schon ein ziemlich toller Verband und ich habe da auch richtig viel profitiert. Vor allem dann, als ich schon eine etwas ältere Athletin war, von der Erfahrung, die man damit bekommt, im Vergleich zu Österreich. Trotzdem muss ich sagen, wir haben ja international immer 3 Startplätze pro Disziplin. Das heißt, über 1500, 5000, 10.000, es gibt pro Nation 3 Startplätze. Wenn ich jetzt ein Land mit 8 Millionen Einwohnern habe, im Vergleich zu einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, ist allein wettbewerbstechnisch, statistisch gesehen, die Chance deutlich höher, für das kleinere Land in den Start zu kommen. Und von daher habe ich das dann auch mit dem Connex so belassen und habe mich
das nicht. Das wird ja auch vielleicht nochmal relevant später, dieser Punkt.
Exaktamente. Und Richard ist im deutscher Leichtathlet und war das immer schon und ist schon mehrfach für den DLV anstatt gegangen. Genau, also ich habe mit beiden Verbänden recht viel zu tun, recht viele Einblicke natürlich auch durch Richards etwas professionalisiertere Seite, weil ich mein ganzes Leben lang semi-professionell das gemacht habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt gerade bin, wenn man komplett im Sport bleibt. Und von daher meine Sportkarriere jetzt nicht die allergrößten Highlights. Ich habe insgesamt 4 oder 5 EM-Teilnahmen und definitiv das Highlight aus meiner sportlicher Sicht war die Europameisterschaft 2018 in Berlin im Olympiastadion, wo das gesamte Stadion komplett gepackt voll ist, was für die Leichtathletik selten vorkommt. Es ist einfach eine mega geniale Stimmung gewesen und Gänsehautfeeling, das Heimatstadion so voll zu erleben, gerade im Berliner Olympiastadion. Das ist schon richtig toll.
Und ich überlege gerade, ob ich damals auch im Stadion war.
Echt?
Ja, aber es ging über eine Woche, ne? Ich war nur an einem Tag, glaube ich.
Ja, ging eine Woche, ja. Ja, war brutal heiß in der Woche.
Tatsächlich ein Tag, ja.
Ja, haben sie richtig schön gemacht.
Ja, cool.
Ja, genau. Und sonst war die Hallen-EM in Glasgow aber auch ganz toll, weil die Engländer sind auch richtig laufverrückt. Die sind richtig abgegangen. Also das es sind einfach so Momente im Sport, die kann man jemanden, der nichts mit Sport haben, schwer vermitteln, was
das ist so
für ein krasses Gefühl ist, in so einem Stadion zu laufen. Ja.
Und ich habe auch gelesen, dass du früher Fußball gespielt hast.
Ja.
Welche Sportart magst du denn so als Konsumentin am meisten?
Ja, schon die Leichtathletik, aber ich habe definitiv schauen Richard und ich gerne Fußball. Richard ist da sehr, sehr drin und mein Vater hat mich als junges Mädel in Amerika zum Fußball, zum Soccer-Training, wie man in Amerika so schön sagt.
Schön.
Und da habe ich einige Jahre gekickt. Und als ich zurückkam nach Österreich, war das ein bisschen schwieriger, weil in Amerika war Frauenfußball viel, viel größer als in Österreich, muss ich echt sagen. Also richtig schwer in Wien einen Verein zu finden, der halbwegs zeitlich noch. Aber wir driften ab. Aber es war auf jeden Fall, ich liebe auch Fußball und bin sehr interessiert. Deswegen, ich habe schon bei eurem Podcast gemerkt, ihr habt sehr viele Fußballhörer. Das heißt, hallo Sportfußball Deutschland.
Ja, genau, da liegt der Schwerpunkt. Das hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass da bei uns die größte Leidenschaft da ist und dass die Hörerschaft da auch das meiste Interesse hat.
Selbstverständlich.
Kommen wir mal zum Thema.
Nee, hier.
Entschuldigung, ganz kurz. Am Max-Planck-Institut bin ich bei Professor Drechsel. Ganz toller Chef. Unser Max-Planck-Institut, es gibt ja ganz viele in Deutschland, nur ganz kurz zusammengefasst. Ich bin in meinem Kartellrecht geblieben, habe dann eine Zeit lang in der Kanzlei auch gearbeitet, bei E&H in Wien, habe da wahnsinnig viel gelernt, möchte aber unbedingt in der akademischen Schiene bleiben. Da ist der Markt in Deutschland sehr streng. Es wird immer dünner nach oben und vor allem für Frauen. Und Professor Drechsel war dann froh, dass er endlich quasi eine Habilitantin auch endlich gefunden hatte, die Bock hat auf recht viel Arbeit. Und wir arbeiten im Rahmen der europäischen Plattformregulierung. Da habe ich beim ESL-Urteil auch was dazu zu sagen, weil da hatte der Gerichtshof ganz klar schon die Google-Amazon-Brille auf, als er das formuliert hat. Das liest sich zwischen den Zeilen einfach in jeder dritten Randziffer. Und wir sind im Bereich der Digitalregulierung am Forschen. Und da geht es natürlich dadurch, dass jetzt eine richtig neue Regulierungs Maschinerie auf die Plattformen losgestoßen wird in Europa, darum, wie man das am besten umsetzt. Und meine Habil ist konkret im Rahmen der privaten Rechtsdurchsetzung dieser neuen Plattformvorschriften. Das heißt, was können Unternehmen machen, um sich auf diese tollen Bestimmungen jetzt berufen zu können? Gibt tatsächlich viele Rechte.
Wunderbar, also die Bezüge sind toll und die Bezüge sind da und ich glaube, du bist prädestiniert dafür, die Urteile hier mit uns zu besprechen. Und was ja ganz lustig ist auch, wir sind auf dich aufmerksam geworden durch dieses LinkedIn-Posting. Da habe ich ein bisschen weitergesucht noch und dann hatte ich noch ein Posting von dir gesehen. Ich lese es mal hier ganz vor, weil ich es so witzig fand. In reviewing my own contribution to the Commission's new Article 102 TFEU guidelines, I realized the best advice for legal writing ever given to me was entirely clear the text of the word off. Ich habe den Tipp nie bekommen und ich würde mich freuen, wenn du es nochmal kurz erklärst für die Hörer auch.
Okay.
Weil also ich finde es einen guten Tipp, ne?
I have to explain. Meine Mutter hat mich damals als Kind nach Amerika geschleppt und am Anfang wollte ich überhaupt nicht rüber, aber dieses Land hat wahnsinnig viel Assets zu lernen und ich habe dann auch eine Zeit lang in U Chicago verbracht und die haben gesagt, stop trying to formulate things in a complicated manner. Be simple. We don't care if you're lawyers, just be simple. Und ich habe jetzt auch hier offen das Supreme Court Urteil von NCAA gegen Alstom und habe das so ein bisschen im Vergleich gelesen, immer hin und her geschwenkt zwischen dem Super League Urteil und denke so, könnt ihr bitte einfach so schreiben, dass man euch versteht? Einfach nur, es ist nicht ja. nötig, lieber EuGH, das ganze Kartellrecht wieder von A bis Z runter zu beten, bis wir dann zum Punkt kommen.
Ja,
nicht notwendig.
Ja.
Und man muss auch nicht schreiben, the Commission statement of its new guidelines of Article 102 are of importance to be, you know what I mean? Like, just make a plain sentence. Aber gut. Ja, so viel dazu. Ich bin auch der Meinung, dass hier die Richter sich ein bisschen präsenter zeigen sollten. Wir sagen immer der EuGH. Das sind jetzt ganz schön viele Richter. Hier haben 15 Richter haben hier mitgeurteilt. Ja, so viel ehrlich sagen, es wäre echt cool, wenn das Ganze reduziert würde auf 8, 9 Richter und hier ein bisschen mehr die Namen hervorkommen. Und ich kann auch vorweg schicken, ich bin ein großer Fan von Rantos, das habe ich jetzt vielleicht auch schon mal durchblicken lassen. Und Spooner, glaube ich, hat keinen Plan von der Sportwelt. Aber so viel nur mal kurz schon mein Angry.
Ja. Wir steigen ein, wir fangen an mit ISU. Ich würde dich bitten, Fabian, mal den Sachverhalt vorzutragen. Mhm. Und dann würden wir den Teil aus dem Posting von Nada vorlesen und dann in die Urteilsbegründung reingehen.
So machen wir das. Die ISU ist ein durchaus bekannter Player vor Gerichten. Die kennen wir nämlich woher, Robert? Entschuldigung.
Reinmark,
den Robert vermisse ich heute.
Zeig Marke auf. aus dem Urteil des Gerichts erster Instanz vor ein paar Jahren schon.
Ja, und aus dem Pechstein-Verfahren.
Ah, und aus dem Pechstein-Verfahren, natürlich.
Da ist die ISU nämlich auch Gegner. Es handelt sich um die International Skating Union. Also das ist quasi der einzige vom IOC anerkannte internationale Dachverband für Eiskunstlauf und Eisschnelllauf. Deswegen eben auch beteiligt in dem Pechstein-Fall. Und im Jahr 2014 war es so, da gab es einen koreanischen Veranstalter, die Ice Derby International CO Limited, die eine Eisschnelllauf-Veranstaltung in Dubai geplant hat, und zwar mit so einem relativ neuartigen Wettkampfformat. Und diese Veranstaltung war von der ISU nicht genehmigt worden, weil sich die ISU eben, wir kennen das aus dem Super League-Verfahren, da sind UEFA und FIFA in ihren Statuten solche Veranstaltungen, die nicht in den ISU-Kalender fallen, die nicht official sind, nicht genehmigt oder damit ein Problem hat. Es gab aber zwar insbesondere zwei niederländische Eisschnelllauf-Profis, Mark Jan Hendrik Teutert und Niels Kersthold, die wollten an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das wurde ihnen aufgrund der ISU-Regularien untersagt. Vielleicht kann man da einen kurzen Schwenk machen zu diesen Regularien, aber wirklich nur in aller Kürze. Die gibt es irgendwie schon seit 98 und es gibt verschiedene Varianten. Also die ISU hat die über die Jahre hinweg immer noch mal so ein bisschen überarbeitet. Relevant waren zum damaligen Zeitpunkt die 2014er Regularien und da war im Prinzip geregelt, dass die ISU Sportler, die an nicht genehmigten Wettbewerben teilnehmen, mit einer lebenslangen Sperre bestrafen kann. Und warum war das so? Das war, sagen wir mal, relativ dünn in den Regularien geregelt. Die ISU ist der Meinung, dass sie die Zulassungsvoraussetzung für solche Veranstaltungen regeln kann, wenn nicht sichergestellt ist, dass diese Veranstaltung den wirtschaftlichen und sonstigen Interessen der ISU entspricht. Und demzufolge hat sie jedenfalls diese Veranstaltung nicht genehmigt. Das haben sich die beiden niederländischen Sportler jedenfalls nicht gefallen lassen und haben die Europäische Kommission angerufen. Die Europäische Kommission ist vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland das Bundeskartellamt haben. Also sie fungiert unter anderem eben als Kartellbehörde, die angerufen werden kann, wenn jemand der Meinung ist, dass ein bestimmter Sachverhalt dem europäischen Kartellrecht widerspricht. Dann kann die Kommission diesen Fall an sich ziehen, untersucht das und kommt dann am Ende zu einer entsprechenden Entscheidung, die im vorliegenden Fall dazu führte, dass die Kommission die Bestimmungen, auf deren Grundlage die ISU den beiden Sportlern die Teilnahme an dem Wettbewerb untersagt hat, für kartellrechtswidrig hält und deswegen für nichtig. Das ist dann die Folge solcher...
Das erklärst du aber schön heute.
Kartellrechtswidrigen Forderungen, Regelungen. Genau. Und wie ging es dann weiter? Nicht überraschend fand die ISU diese Entscheidung nicht so überzeugend und hat deswegen ein Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, in dem Fall musste dann die ISU klagen. Da kommt man zunächst vor das EuG, das ist das Europäische Gericht erster Instanz.
Das heißt heutzutage nur noch Europäisches Gericht. Wie heißt es heute? Früher hieß es Gericht erster Instanz und heute?
Das Gericht. Und dann das kommt Gericht, der Gerichtshof.
Ja. Also es ist jedenfalls ein erstinstanzliches europäisches Gericht. Und nach dieser ersten Instanz gibt es erfreulicherweise noch eine zweite. Und das ist dann der Europäische Gerichtshof, der EuGH. Bis dahin ist die Entscheidung auch gegangen. Der EuG hat, sagen wir mal, die Entscheidung der Kommission gegen die ISU, gegen die ISU-Regularien im Wesentlichen auch getragen, aber in einigen Punkten auch nicht. Und der EuGH hat das wiederum alles umgeschmissen, hat gesagt, die Kommission hat hier korrekt entschieden. Damit leite ich mal zu deinem Post über, der es ganz schön zusammengefasst hat.
Ja, also ich lese dir mal vor. Urteil ISU, I like. Ein sehr feines Urteil zum Schutz der Athleten. Einerseits werden diese unterstützt, an individuell gewählten Events teilzunehmen, unabhängig der jeweiligen Verbandgenehmigung. Andererseits wird endlich ein Schritt gegen Zwangsarbitration im Sport gesetzt. Von einer autonomen vertraglichen Einigung zwischen den Parteien hinsichtlich des Kassensystems ist die Praxis nämlich sehr weit entfernt. Wo Arbitration draufsteht, ist nicht Arbitration verpackt.
Anmerkung dazu erstmal, oder?
Ja, ich finde, das trifft's eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, aber hat natürlich jetzt alles in zwei Sätzen drin. Insofern würde ich das gerne mal nochmal splitten und da vielleicht Nada zu dem Teil deines Postings, wenn du da das mal ausführen könntest und erklären könntest für die Hörer.
Gerne. Genau. Also es ist so, also ISU ist recht gut, weil es repräsentativ ist, auch für den Rest der Sportwelt, abseits von Fußball. Sorry, Fußball Deutschland. Es geht eben darum, dass wir als Individualsportler teilweise ein Interesse haben, an gewissen Rennen oder Wettkämpfen teilzunehmen. Dafür brauchen wir aber die Verbandsgenehmigung oder eine Genehmigung der jeweiligen, die ISU, der Oberverband der verschiedenen Länder. Und ohne diese ist es quasi gar nicht möglich, an so einem Wettkampf teilzunehmen. Da zum Beispiel der Verband immer sagen kann, es passt jetzt eigentlich nicht in den Jahresaufbau. Wir wollen dich am Großereignistag, Stichtag fit haben. Das heißt, hier sind schon deutliche Beschränkungen der Athleten, wo man überhaupt sich hinbewegen darf, wo man sein Geld verdienen darf. Es ist auch so, dass man oft als Individualsportler öfter davon abhängig ist, dass man eben über die Wettkämpfe sein Geld verdient, weil wir nicht so große Sponsoren haben, die unser Jahresgehalt abdenken oder von Profis, ich sage immer uns, ich bin ja gar kein Profi, ich bin ja Semi, aber meistens ist es ja, um das Jahresgehalt abzudenken, oder ist man doch sehr stark eingeschränkt in seiner Autonomie. Und diese ASU-Regeln, die waren eben dreierseits, also einerseits die Authorization Rules, die quasi die Autorisierung für andere Veranstalter, ihre Wettkämpfe durchzuführen, beinhalteten. Die Eligibility Rules, das sind diese, die die Startberechtigung für Athleten regeln. Und zum Schluss eben die Arbitration Rules, die die Regelung hinsichtlich der Schiedsbarkeit festgelegt haben. Ich muss auch sagen, aus Veranstaltersicht, es ist zum Beispiel auch bei der World Athletics, also beim internationalen Dachverband der Leichtathletik, relativ schwer, hier eine Genehmigung einzubekommen. Da müssen deutliche Gelder fließen vom Veranstalter an den Dachverband, damit sowas überhaupt vonstatten gehen kann. Es müssen gewisse Wettkampfprämien ausbezahlt werden, Hospitality und so weiter und so fort. Also das Ganze ist relativ teuer, um sowas zu veranstalten zu können. Und es gibt auch in den anderen Sportarten verschiedene Ligen. Und um da reinzukommen...
Also nur, um dass ich das richtig verstehe, auch Drittveranstalter müssen diese Fees dann zahlen. Oder gibt es Drittveranstalter, also die sagen, wir machen das nicht?
Ja,
das gehört dazu.
Okay. Ja, genau. Das heißt also zum Beispiel in der Leichtathletik, um das ganz kurz zu erklären, da gibt es die Diamond League, das ist die höchste Klasse, und dann gibt es Gold, Silver und Bronze Label. Und ein Bronze Label, um überhaupt in diesen Genuss zu kommen, damit Athleten dort Punkte sammeln können, um sich zu qualifizieren für die Großereignisse, muss gewisse Standards aufweisen und gewisse Fees zahlen. Und da ist natürlich wieder das, wo immer du irgendwo ein Geld zahlen musst, um in den Markt reinzukommen, ist natürlich das Kartellrecht schränkt immer so mit, weil wir wissen, es geht ja um eine wirtschaftliche Tätigkeit. So, die Eligibility Rules waren gleichzeitig diese Startberechtigung für diese zwei Eisschnellläufer, die da nicht in Dubai starten konnten. Es hat aber nichts mit den Eligibility für ein Großereignis zu tun, muss ich sagen. Das ist ja an eine Norm geknüpft. Also das muss man kurz für die Sportler, nur dass ihr wisst, das ist jetzt nicht Eligibility im Sinn von, du hast dich qualifiziert, sondern nur, du kannst bei Drittereignissen teilnehmen. Und diese Arbitration Rules sind einfach gar keine Arbitration Rules, sondern das heißt einfach, damit wir uns im Streitfall schnell einigen können, unterschreib mir bitte diesen Wisch, weil dann geht's ans Kass und das musst du machen, weil sonst kommst du nicht mal zum Großereignis. Punkt. Also
ja, und,
Definition von Arbitration nicht eingehalten. Ja, und du wirst auch regelmäßig vom Verband angerufen, so, hey, kannst du das bitte schnell unterschreiben, weil wir müssen jetzt noch dich einkleiden und zum Großereignis schicken und das musst du jetzt einfach schnell unterschreiben. Also Arbitration bedeutet eine autonome Einigung zu einem dritten, unabhängigen, unparteilichen Richter. Das ist in dem ganzen KAS-System einfach nicht gegeben.
Genau. Darf ich da kurz mal einhaken an der Stelle zum Thema KAS? Den KAS hatten wir schon in verschiedenen älteren Folgen einmal durch. Das wissen wahrscheinlich die meisten, was das ist. Das Problem, was viele mit dem KAS haben, und das spielt dann tatsächlich auch eben eine Rolle in der ISU-Entscheidung, ist, dass man also zum einen mehr oder weniger zwangsweise in diesen Rechtsweg gedrückt wird, weil man nämlich um an Veranstaltungen teilnehmen zu können, verpflichtet ist, so eine Arbitration Rule zu unterschreiben oder sich der zu unterwerfen. Das heißt, es ist nicht unbedingt freiwillig. Darüber kann man natürlich diskutieren. Und zum anderen gibt es eben immer wieder Bedenken, einmal gegen die Unabhängigkeit der Richter, weil dann natürlich dann eine gewisse Verbandsnähe da ist und da sind eben teilweise auch Richter, die da entscheiden, die an anderer Stelle eben auch irgendwo im Zusammenhang mit dem Verbandsrecht irgendwie schon was zu tun hatten. Und man muss auch sagen, dass der professionelle Sport natürlich ein überschaubarer Kreis an Personen ist, sodass sich da viele eben auch kennen, weshalb da eben immer so ein bisschen der Zweifel der Unabhängigkeit drüber steht. Und dann gibt's eben noch die Regularien dieses Schiedsgerichtsverfahrens, insbesondere eben auch im Hinblick auf die Besetzung, auf deren Besetzung, wo es auch eben immer Zweifel daran gibt, ob da wirklich sich ein unabhängiges, überparteiliches Gericht zusammensetzt. Das sind im Prinzip so die Kritikpunkte an dieser Sportgerichtsbarkeit. Das nur als kleiner Einschub. Also sowohl die Kommission als auch der Instanzenzug bis hin zum EuGH haben sich dann eben mit der Frage beschäftigt, ob hier überhaupt das europäische Kartellrecht eine Rolle spielt. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, wenig überraschend, dass die, dass alle Beteiligten der Auffassung sind, dass eben der Bereich des Sports vom europäischen Kartellrecht nicht ausgenommen ist, nur weil es sich um Sport dreht, sondern dass der Sport, und dazu gehören eben die Regularien, eben auch eine wirtschaftliche Auswirkung hat auf die Beteiligten, auf die Verbände, auf die Sportler, in diesem Fall hier eben auch auf private Veranstalter, die von dieser Entscheidung ja auch betroffen sind, und insofern das Kartellrecht seine Anwendung findet.
Nothing new.
Ja. So, der zweite Punkt ist, dass sich die jeweiligen Spruchkörper angeschaut haben, ob denn die Entscheidung, den Sportlern die Teilnahme an diesen Veranstaltungen zu verwehren, beziehungsweise sie dann gegebenenfalls mit Sanktionen zu belegen, ob die mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Kam schlussendlich der EuGH, aber auch schon vorher die Kommission, zu dem klaren Ergebnis, dass das nicht der Fall ist, weil die Entscheidungsgrundlage, die zwar grundsätzlich, das erkennen auch alle an, erstmal einem Verband auch zugesprochen wird. Also niemand sagt, dass ein Verband nicht berechtigt sein darf, zu regeln, ob und unter welchen Bedingungen die ihr angeschlossenen Sportler an Konkurrenzveranstaltungen teilnehmen dürfen. Das ist nicht der Punkt. Da sagt auch der EuGH, das kann man durchaus regeln. Aber wenn man das regelt, dann muss man das so transparent und so diskriminierungsfrei regeln, dass im Prinzip anhand der Bestimmungen, der zugrunde liegenden Regularien für die Betroffenen vorhersehbar ist, wann sie wo starten dürfen und wann nicht. Das ist es, was man unter anderem eben auch vielen Verbandsregularien vorwirft, dass sie so intransparent und so allgemein formuliert sind, dass eigentlich der Verband im Prinzip einen wahnsinnig großen Spielraum hat, eine Entscheidung zu treffen, die ihm günstig ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, in diesen Regularien der ISU tauchte unter anderem auf, dass der Verband zum Zwecke seiner wirtschaftlichen Interessen eine Teilnahme an solchen Veranstaltungen untersagen darf. Da hat das Urteil auch klargestellt, dass natürlich ein Verband auch aus wirtschaftlichen Gründen solche Regelungen treffen darf. Aber dann muss klar sein, wen diese wirtschaftlichen Regelungen eigentlich begünstigen. Also es darf dann nicht nur der Verband an sich sein, sondern es muss schon klar sein, wie dann die Wirtschaftlichkeit den Belangen des Sports in diesem Verbandsbereich dann insbesondere zugutekommt. Und das lässt sich aus den Regularien eben auch nicht entnehmen. Das heißt, also da zieht man einen großen Strich durch und sagt, so könnt ihr das nicht machen, liebe Verbände. Der letzte Punkt ist, und das spielte eben auch eine Rolle bei der Beurteilung, die Rechtsmittel, die dann den Betroffenen, und das ist ja in dem Fall hier nicht nur die beiden Sportler, sondern es sind natürlich auch noch mittelbar dann die jeweils privaten Ausrichter, die ja diese Veranstaltung nicht durchführen könnten. Also Dubai wurde damals abgesagt, weil die aufgrund der ISU-Regularien dann überhaupt keine Profisportler bekommen haben. Weil diese Rechtsmittelmöglichkeiten eben auf den Schiedsgerichtsweg beschränkt sind und dann die dadurch quasi dieses, ich sag mal, Unrecht in Form der kartellrechtswidrigen Regularien noch manifestieren. Und demzufolge hat der EuGH klargestellt, wie übrigens die Kommission auch schon, wenn ihr schon, liebe Verbände, eure Sportler der Schiedsgerichtsbarkeit unterwerft, dann müsst ihr ihnen aber die Gelegenheit geben, im Nachgang diese Entscheidung auch noch durch die ordentlichen Gerichte überprüfen zu lassen.
Es geht im Wesentlichen kartellrechtlich um die Frage, ob wir es hier mit einer bezweckten oder bewirkten Wettbewerbsbeschränkung zu tun haben. Nur ganz, ganz kurz, very basic. Die Bezweckten sind sozusagen diese schwerwiegenden Wettbewerbsbeschränkungen, die ganz, ganz in ganz eigentlich fast nicht zu rechtfertigen sind. Und diese bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen, wo nur auf die Effekte für den Markt abgestellt wird, die kann man eventuell mit legitimen Interessenkollisionen noch, sage ich jetzt mal, rechtfertigen. Jetzt hat der EuGH Gott sei Dank erkannt, dass durch diese Marktzutrittsbarriere, die hier besteht, dass jetzt ein Dritter an den Verband sich immer wenden muss und der in dieser konkreten Konstellation ja einen deutlichen Interessenkonflikt hat, weil eventuell Kontrolle abgegeben wird an Drittveranstalter, dass da im Gegenteil durch diese Marktzutrittsschranke klar eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, sozusagen ein sogenanntes, das hast du in einer anderen Folge schon mal erklärt, Hardcore-Kartell, wo man eben durch dieser Beschluss dieser Unternehmensvereinigung jetzt gar nicht mehr in den Markt reinkommen kann. Das heißt, er hat auch gesagt, es gilt sowohl für diese Autorisierung der Wettkampfgenehmigung durch andere Veranstalter als auch für diese Startberechtigung für die Athleten. Beides ist von dieser bezweckten, starken Wettbewerbsbeschränkung umfasst. Da hat er dann auch gesagt, dass in diesem Fall der damals einschlägige Mecca-Medina-Test, wo ich ganz, ganz kurz noch dann erklären werde, nicht einschlägig ist, sondern dass man die strengeren Voraussetzungen von Artikel 101 Absatz 3 einhalten muss. Die sind ganz kurz gesagt, es muss ein legitimes Ziel im öffentlichen Interesse sein. Der Mecca-Medina-Test war damals legitimes Ziel im öffentlichen Interesse, muss vorliegen, damit es diese Beschränkung hält. Das Verhalten muss dafür notwendig sein, für diese Ziele zu erreichen. Und diese Wettbewerbsbeschränkung darf nicht zum Ausschluss jeglichen Wettbewerbs auf diesem Markt führen. Im Endeffekt sagt der Artikel 101 Absatz 3 sowas Ähnliches. Er sagt eben, dass es quasi legitime Ziele für die Allgemeinheit vorliegen müssen, die so deutliche Effizienz Gewinne beinhalten, dass man hier diese Wettbewerbsbeschränkung ausnahmsweise zulassen kann, wenn sie nicht jeglichen Wettbewerb eliminiert. Gerade das vierte Kriterium, sehen wir, ist ja eigentlich schon immer gegeben, weil es ja jeglichen Wettbewerb dadurch abschaffen kann, dass wir die finale Zustimmung des Verbands, der ja sich selbst ein wahnsinnig großes Ermessen hier gibt, Drittveranstalter zuzulassen. Deswegen fühle ich das gerade so aus, diese gleichen strittigen Punkte haben wir dann im ESL-Urteil.
So ist es.
Das kann man genau das Gleiche sagt. Genau der gleiche Interessenkonflikt.
Genau, Holger. Das macht ja auch großen Sinn an der Stelle, dass hier ISU und ESL-Urteil parallel laufen. Also da hat der EuGH eine einheitliche Linie vorgegeben für diese Fälle in Zukunft. Was dürfen Monopolsportverbände tun im Hinblick auf ihre eigenen Statuten, wenn sie Dritte ausschließen wollen?
Genau. Und das Neue an den drei Urteilen ist jetzt, dass sie zumindest ein paar Kriterien haben, was die Verbandssatzungen beinhalten müssen. Da müssen sich die Verbände nochmal zusammensetzen und schauen, ob die vorab klar kommuniziert wurden, transparent, präzise und diskriminierungsfrei sind. Das sind diese vier Kriterien, die sind ganz, ganz bedeutend. Ja, die UEFA, so dumm sind sie nicht, haben natürlich die besten Juristen, haben das damals, als das schon anhängig war, sich zusammengesetzt und haben gesagt, hey, dann revidieren wir doch nochmal, schon mal schön vorab, bevor dieses Urteil kommt, 2022, schön im Juni schon publiziert, sind somit schon außen vor. Also die UEFA hat es schon besser gemacht, ISU hat offenbar ein bisschen geschlafen, versucht es anzufechten, sind dadurch, sag ich mal, auf die Schnauze gefallen, weil diese Verbandsregularien einfach diskriminierend waren.
Ja, bevor wir jetzt ESL machen, nochmal zum Abschluss von ISU dieses überraschende Statement zur Schiedsgerichtsbarkeit.
Ja, wunderbar. Und
was ist es aus deiner Sicht?
Das ist auch so ein Kernpunkt dieser Entscheidung, der mich ganz besonders gefreut hat. Abseits davon, dass die Sportler nicht für ihr Leben lang ausgeschlossen dürfen, also komplett unverhältnismäßige Strafe. Also wenn wir jetzt schon jeweils, ist ja immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Kartellrecht, das ist natürlich komplett unverhältnismäßig, ist ein Lifetime-Ban von jeglichen Sportveranstaltungen auszuschließen. Das kann man vielleicht für Dopa, hätten wir das gerne. Ja, Lifetime-Ban hätten wir gerne, ja, aber nicht, wenn man an einem anderen Wettkampf teilnimmt. Ja. Die Schiedsklauseln finde ich da hat Randus das wunderschön vorbereitet, der Generalanwalt, der gesagt hat, eben, das ist eben leider nicht so, dass da hier eine autonome Arbitration besteht. Ihr seid zwar im Sportrecht selbst versiert, ihr schönen Richter, aber das Problem ist, ihr müsst ja als Drittlandgericht nicht mal die Basic-Grundfreiheiten der Europäischen Union berücksichtigen. Ja? Und das Wichtige ist, dass der Europäische Gerichtshof in dem Fall gesagt hat, schön von Randus aufbereitet, dass dieses Drittgericht nicht gehalten ist, die europäischen quasi Grundsätze einzuhalten, das Artikel 101 und 102 sozusagen the fundamental EU policies, ja, und das Drittgericht muss sich nicht daran halten und es ist ja schön, dass ihr das Sportrecht berücksichtigt, aber ihr habt einer Kontrolle zu unterliegen im Hinblick, ob ihr fundamentale Grundsätze des Europarechts berücksichtigt.
Genau, und warum ist es so? Weil das Berufungsgericht in der Schweiz die Kass-Sprüche überprüft in der Schweiz ist und sich nicht an EU-Recht halten muss.
Nein, ist ein Drittland.
Oder Drittland, ja.
Ja, ja. Also es ist definitiv das Schweizer oberste Gericht, das quasi nicht daran gehalten ist, sich an die europäischen allgemeinen Rechtsgrundsätze, also der Public Policy, Fundamental EU Public Policy. Und dazu gehört das Kartellrecht, aber natürlich auch die Grundfreiheiten, auf das wir im dritten Urteil noch zu sprechen kommen.
Genau, und also ich finde die Feststellung ja richtig, nur die Konsequenz ist halt dann auch wieder ein Problem, weil man dann wieder vor nationalen Gerichten ist, die sich unter Umständen mit Sportsachverhalten nicht so gut und die Sportverbandsstatuten nicht so gut kennen und da vielleicht nicht die beste Entscheidung treffen.
Ja, aber natürlich müssen wir das System reformieren und andere Gerichte haben, nicht in Form einer Schiedsgerichtsbarkeit, die in der Schweiz hockt, sondern vielleicht etwas neutralere Gerichte. Das können auch durchaus mehrere sein, weil es ist auch so, dass es wahnsinnig langsam entschieden wird. Und was Randus auch ganz toll gesagt hat, ist, dass sie gesagt hat, Entschuldigung, eine Sportkarriere ist relativ kurz. Wir hatten 2014 die Beschwerde dieser zwei Eiskating. Die sind ja schon längst in Pension. Wir haben jetzt das EuGH-Urteil. Also wir müssen uns eigentlich 10-mal schneller entscheiden. Das ist viel zu langsam. Eine einstweilige Verfügung musst du sowieso wieder beim anderen. Und dann hat die ISU vorgebracht, naja, die Sportler hätten sich doch an die Europäische Kommission wenden können und es wäre auch noch eine Remedy gewesen. Da hat der Gerichtshof wunderbar erkannt, nein, Artikel 7 der Verfahrensordnung im Kartellrecht sagt nämlich, die Europäische Kommission kann eine Beschwerde aufgreifen, muss es aber nicht. Mhm. Das ist im Endeffekt, wird das wieder zurück, der Ball zurückgespielt an die Sportler. Na, wenn ihr da nicht durchdringt, dann probiert es auch auf einem anderen Weg. Ja, tut mir leid, aber der Sport, der ist wie Plattformmärkte, das funktioniert alles ein bisschen schneller.
Ja. Ich glaube, ein weiterer Einwand war, dass ja dem Sportler unbenommen bleibt, nach der Entscheidung noch Schadensersatz zu verlangen.
Genau, wunderbar. Ganz toll. Bringt dir richtig viel.
Ja, wir wissen ja, wie das im Fall Pechstein, wie kompliziert das ist und wie lange das dauert. Und auch da hat der EuGH richtigerweise darauf hingewiesen, dass es ja nichts daran ändert, dass man trotzdem einem Sportler den kompletten Instanzenzug verwehrt.
Exactly. Und außerdem interessiert euch als Sportler Schadenersatz relativ wenig. Du willst die Medaille umgehängt haben bei dem Großereignis, wo du da warst. Ob das so, also Geld macht es einfach nicht wett. Punkt.
Ja, ja. Weißt du zufällig, ob es da irgendwo Bemühungen gibt, um dieses um diese Reform anzustoßen? Gibt es da Forschungstätigkeit irgendwo? Hast du da Einblick?
Steckt leider komplett in den Kinderschuhen. Also das ist wirklich so, dass das ist sehr stark von dieser Verbandsmacht und von den Verbandsmächten getragen. Athleten trauen sich ja sehr selten gegen die eigenen Verbände zu motzen, weil im Endeffekt bist du bei der Nominierung zum Großereignis immer von der verbandsrechtlichen Vorschlag, die ein wahnsinnig großes Ermessen haben, abhängig. Ja, also als Athlet wirst du nicht hergehen und sagen, dieses ganze System, das stinkt schon zum Himmel hoch, weil im Endeffekt lehnst du dich damit sehr weit aus dem Fenster gegen deinen eigenen Verband und das wirst du nicht tun, solange du in deiner Sportkarriere steckst, weil du willst mit dem Verband ein gutes Verhältnis haben. Du willst, dass er dich nominiert funktioniert. Du willst, dass der Verband dich unterstützt mit Trainingsmaßnahmen. Du willst keinen Streit aufbrechen. Man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Streitereien, die lenken ja vom Training ab. Ja, wir haben einen ganz anderen Fokus hier. Wir wollen nicht herumstreiten über etwas, das lange dauert. Das ist eine große Belastung. Das heißt, es müsste eigentlich jemand hergehen. Wirklich Juristen müssen das machen. Ja, die Sportler da unter die Arme greifen. Und die müssten auch wirklich leider neutral sein. Das müssen Leute, die mit dem Sport versiert sind, sein, aber die dürfen weder eine Assoziation zu den Verbänden haben, noch zu diesem Kass-System, wie es derzeit besteht. Ja? Das heißt, da müsste eine Initiative gestartet werden.
Genau. Und das wird ja, da kommt ja langsam Bewegung rein. Also Athleten für Deutschland ist ein Verband, der sich ganz stark dafür einsetzt.
Das ganze System aufzubrechen müsste tatsächlich aber eine Initiative von der Europäischen Kommission oder es funktioniert leider nicht über Athletenvertreterfunktionen. Erstens mal, die Athletenvertreter sind noch Athleten. Das heißt, sie sind eigentlich noch selber im Wettkampfgeschehen drin. Du sollst dich auch nicht mit solchen Streitigkeiten zu viel auseinandersetzen, weil es einfach Zeit und Ressourcen vom Training nimmt. Und das Dritte ist, die Athletenvertreter haben immer wieder die Möglichkeit, bei Verbandssitzungen und so weiter teilzunehmen. Aber das ist alles sehr beschränkt. Ja, der Verband kann auch noch entscheiden, ob die zugelassen werden oder nicht.
Im Bereich der Individualsportarten gibt es ja auch keine Möglichkeiten, irgendwie Gewerkschaften zu gründen. Das fällt ja auch komplett weg.
Genau, null. Und du hast auch so ein bisschen du bist viel weniger geschützt als jetzt, sag ich mal, so ein Fußballspieler, der in einem System sitzt, wo er eventuell noch jemanden hat, der auf ihn aufpasst. Ihr habt das Agency-Modell schön vorgestellt, so ein bisschen Berater für alles im Leben. Das hast du im Individualsport nicht.
Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Super-League-Urteil. Das müssen wir nicht mehr so lang machen. Erstens, weil wir es ja schon mal besprochen haben und zweitens, weil wir die Parallelen schon aufgezeigt hatten. Dann lese ich mal den zweiten Teil deines Postings vor.
Gerne.
ISL. Abseits der sehr fürsorglich intendierten wettbewerblichen Analyse, in Klammer wohlgemerkt mit Auswirkungen auch auf Plattform-Conduct, ist das Urteil zu abstrakt, indem nur FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ähnliche Kriterien aufgezählt werden. Sorry, jetzt habe ich angefügt, jetzt erklärst du es nochmal. Also transparent, clear, precise, reasonable and non-discriminative. Genau. Die weiten Spielraum für Argumentation der Verbände lassen. In Klammer, die UEFA hat dies bereits 2022 antizipiert. Anmerkung mit diesen Zulassungsregeln. Dies übergeht die grundsätzlich notwendige Vereinheitlichung der Wettkampfligen im Sport. Eine Zersplitterung internationaler Ligen und Titelkämpfe, free to choose, only for those who can afford it, wäre riskant und der Wert internationaler Titel, besonders für Individualsportler, stark verwässert. Die Macht der Verbände sollte anders reguliert werden. Also auch da finde ich wieder wirklich jeder Satz ein Treffer, ja, also so auf den Punkt gebracht. Bewundernswert, wie du es da geschafft hast. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht hier direkt noch anmerken wollte oder fragen wollte, du schreibst, dies übergeht die grundsätzlich notwendige Vereinheitlichung der Wettkämpfe im Sport. Was meinst du damit genau? Weil, also natürlich, dass es einheitlich sein soll im Sport, ist klar, aber wieso übergeht das?
Genau, also in dem Fall ist es ja, wurde es ja auch medial sehr gefeiert als Erfolg für die European Super League, weil man gesagt hat, die UEFA wurde hier angegriffen, ja. Stimmt halt leider nur teilweise, weil gesagt wurde im Prinzip, eure Regularien sind zu diskriminierend, ja. Sie sind, und da hast du, das ist eben keine Wiederholung der FRAND-Kriterien, die du danach gelesen hast. FRAND kommt aus dem Patentrecht, ja. Da meinte ich nur, das sind FRAND-ähnliche Kriterien, eben weil der EuGH hier neue Kriterien anführt, dass die transparent, clear, precise and non-discriminative sein sollen. Und, das stimmt, aber es übergeht den Punkt, dass die Macht der Verbände an sich, die ja starke Interessenskonflikte haben durch ihre Zulassungsbestimmungen, insofern reguliert sollte, dass sie den Sportlern gegenüber weniger finale Macht ausüben sollten, das aber nicht dazu führen sollte, dass wir jetzt einfach clear, precise und so weiter Kriterien haben sollen, damit andere Ligen stattfinden können. Yeah. Nein, yeah. Das wollen wir nicht. Schaut euch Golf an. Was haben die da gemacht? Das ist kompletter Quatsch yeah. geworden. Ja.
Basketball.
Ja. Ja, genau. Wir haben jetzt eine PGA, wir haben jetzt die Golfliga. Was ist eigentlich jetzt die richtige Liga? Erstens mal für die Zuschauer ist es verwirrend. Für die Sportler ist es danke. Ich kann nur in einer teilnehmen. Ich kann mich nicht auf beide Wettkämpfe fokussieren. Was bin ich jetzt eigentlich? Der Europameister von der Liga und der Europameister ja. von der Liga. Und das war auch interessant. Da hattet ihr einmal in einem Podcast in einem vorigen erwähnt. Ich glaube, Fabian, du warst gar nicht so abgeneigt gegen die European Super League, weil du sagst, im Endeffekt sind es ja eh nur die gleichen reichen Vereine, die dann am Schluss teilnehmen. Nein, vehementer Widerspruch, ja, sehe ich nicht so. Ich finde trotzdem, dass das Ein-Platz-Prinzip eine Berechtigung hat, weil der Titel soll was wert sein. Punkt, ja. Und ob das jetzt jedes Mal die gleichen Gelder fließen, dadurch, dass die gleichen, sehe ich nicht so. Denn wie wir jetzt schön in unserer eigenen Bundesliga gesehen haben, Geld ist leider eben nicht, oder Gott sei Dank nicht alles. Wir haben ja auch Spieler, die was können, ohne dass sie die Bestbezahltesten am Platz sind, sondern einfach nur sportlich besser sind. Das heißt, ich denke, dass auch in der Champions League durchaus möglich ist, dass durch reines Spielvermögen bessere Sportler hier auch einen Titel holen können. Und ich meine eben, dass diese Kriterien vom EuGH zwar sehr nett formuliert sind und sehr toll, aber dass es anders sein soll. Sie sollten gegenüber den eigenen Sportlern sein und nicht um eine andere Liga zu gewähren. Ja, ja? Das ist ein großes Problem, das ich sehe. Und ganz kurz, was ich denke, was der EuGH hier versucht hat, und deswegen muss ich hier meine Kartellrechts-Inputs geben. Der EuGH ist gerade dermaßen beschäftigt mit der Plattformregulierung, dass er schon diese Brille aufsetzt und eigentlich hier Google und Amazon als Adressaten sieht und da schon Kriterien der Marktöffnung formuliert, die auch in anderen Bereichen gelten, während der Sport ganz spezifische Charakteristika hat, die so eigen sind, Artikel 165, auf die auch Rantus verweist und die eigentlich nicht in dieses Schema passen. Ja, und Rantus macht das ganz wunderschön, indem er sagt, das ist eine eigene Charakteristika, warum eben manchmal der Markt nicht geöffnet werden soll für Drittanbieter. Das hat nichts mit der Plattformregulierung zu tun. Und der EuGH versucht hier immer, weil der EuGH das immer so macht, er möchte seine Rechtsprechung einheitlich aufziehen, deswegen versucht er, diese Kriterien zu erwähnen. Ich bin trotzdem gegen die Super League. Punkt.
In der Tat gehöre ich zu denen, die diesen konkurrierenden Sportmodellen oder Wettbewerbsmodellen eher freizügig offen gegenüberstehen, weil ich mich dann schon frage, wie du bei der also zunehmenden Internationalisierung des Sportgeschehens, bei der zunehmenden auch Professionalisierung des internationalen Sports, also in Europa wird schon lange nicht mehr nur Fußball gespielt durch Europäer, sondern da gibt's ganz ganz viele weltweite Einflüsse, wie du dann gewährleisten willst, dass du eine faire Wettbewerbsbasis hast, wenn du es nicht schaffst zu regulieren, dass die finanziellen Voraussetzungen, unter der die jeweiligen Wettbewerber teilnehmen an diesem Wettbewerb, irgendwie reguliert sind. Also das heißt, ich widerspreche dir doch relativ vehement darin, dass jedenfalls, nehmen wir mal den Fußball in der UEFA Champions League, dass nicht am Ende doch immer diejenigen in den Halb- und Viertelfinals stehen, die die meiste Kohle in den Kader gesteckt haben, auch sinnvoll in den Kader gesteckt haben. Das hat sich so manifestiert, dass du im Prinzip aus meiner Sicht irgendwie keinen verbraucherorientierten spannenden Wettbewerb mehr hast. Und es kommt ja hinzu, selbst wenn du das europaweit regulierst, wie verhinderst du denn oder wie kriegst du es denn darüber hinaus reguliert, dass sich nicht in Saudi-Arabien eine Liga bildet, in China eine Liga bildet, in den Vereinigten Staaten eine Liga bildet, ähnlich wie wir es beim Golf haben, die ihre eigenen fernsehträchtigen Wettbewerbe macht und tatsächlich dann, was die Qualität der Spieler angeht, in Konkurrenz zu den europäischen Wettbewerben geht.
Aber Fabian, das ist alles diskussionswürdig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es hat nichts mit diesem konkreten Punkt zu tun, aus meiner Sicht, um den es hier geht. Nämlich, wer hat Zugang zu Sportveranstaltungen? Und dann sind es in der direkten Auseinandersetzung erstmal der Verband und die Sportler, und dritte sind Konkurrenzveranstalter, die da draußen stehen, und nur um die Frage geht's. Und da danke ich dir für dein tolles Plädoyer. Ich sehe das ganz genauso, und ich hatte mich ja auch immer gefragt, was A22, also diese Vermarktungsagentur, die für die europäische Super League auftritt, was die eigentlich im Sinn hat, wenn sie dann davon spricht, dass sie diese Super League gründen wollen, ob sie das unterm Dach der UEFA machen oder außerhalb. Und da hat der Geschäftsführer, der Herr Reichert, auf dem Spobis gesagt, nee, das soll unterm Dach der UEFA passieren. Und das macht einerseits Sinn, weil das genau das ist, was du sagst, dass es sozusagen einheitliche Wettbewerbe bleiben. Aber dann brauche ich doch keinen Drittveranstalter dafür. Dann müssten die Mitglieder der UEFA dafür plädieren, dass die Wettbewerbe halt besser werden. Dann müssen die Clubs und alle Clubs einen Weg finden, wie man unter diesem Dach die besten Wettbewerbe findet. Und das ist das Ziel. Und jetzt nochmal zur Dogmatik. Da gibt's ja auch schon einen Streit unter Juraprofessoren. Professor Hermann auf der einen Seite, der sagt, dass die Dogmatik von Rantos falsch gewesen sei, und auf der anderen Seite, und auf der Seite stehe ich auch, Professor Schiffbauer in der Spurt, der diese Dogmatik von Rantos oder diese Ansätze von Rantos komplett stützt. Und wie ich finde, genau aus dem Grund, den du auch genannt hattest, Nader, nämlich aufgrund dieser Besonderheiten des Sports, die immer noch nicht genug Berücksichtigung finden im europäischen Kartellrecht.
Wunderbar. Danke, Holger. Fabian, ich hab eine Replik. Also du vermischt hier einige Sphären, ja? Um dir das ganz kurz noch, grundsätzlich bin ich für Wettbewerb. Ich bin am MPI für Wettbewerb, und immer für den meisten Wettbewerb ist gut, ja? Es verringert die Preise, es ermöglicht eine hohe Qualität, und es erlaubt den Nutzern das zu wählen, das Produkt, das sie eigentlich wollen, ja? Grundsatz 1, ja. Also Wettbewerb ist grundsätzlich gut. Aber genau wie Holger hier sagt, der Sport hat einfach Besonderheiten, die leider der EuGH im Gegensatz zu Rantos hier übergangen hat. Und dein Beispiel war, warum sollte es nicht eine Liga in Saudi-Arabien gehen? Warum sollte es nicht? Ja, wunderbar, macht eure Liga in Saudi-Arabien. Dann ist es die Nahostliga, völlig klar. Aber in dem Fall hast du die European Super League, die in Europa stattfinden soll. Genau wie Holger sagte, unterm Dach der UEFA. Das heißt, du hast in einem geografischen Bereich plötzlich zwei Ligen. Ja, das ist eben nicht das, was wir wollen, wie im Normalfall von Wettbewerb, wo wir möglichst viele Anbieter wollen, wo wir möglichst viel Auswahl wollen. Nein, das wollen wir nicht. Der Sportler muss sich konzentrieren können. Ja, der Sportler muss sich konzentrieren können auf, das ist die Liga, in die ich rein will, auf die ich mich hier vorbereite. Ich bin ein Sportler, und mein Ziel ist das. Punkt Nummer 1. Und alles andere ordne ich dem unter. Und die Zuschauer, die haben genug Auswahlmöglichkeiten. Sie können gerne die Nahostliga noch anschauen. Sie können gerne noch die südamerikanische Liga anschauen. Die Auswahl ist da, ja. Aber in Europa soll es bitte eine Liga geben. Das heißt nicht, dass die UEFA alles richtig macht. Ganz im Gegenteil. Die UEFA missbraucht ganz krass ihre Marktmacht. Aber hier müssen andere Kriterien gelten als Wettbewerb durch einen anderen Anbieter. Es gibt andere Arten, den Wettbewerb einzuschränken. Es gibt andere Arten, den Wettbewerb in gewisser Form aufzubrechen und hier Sportlern mehr Möglichkeiten zu gewähren. Ja, wir haben das jetzt gesehen, dass Artikel 102, der die Marktmissbrauchskontrolle beinhaltet, auf Plattformmärkten leider auf Sand gelaufen ist. Die Remedies sind zu langsam, die Plattformen werden einfach nur zu einer gewissen Zahlung herangebeten, und es funktioniert leider nicht. Ja, was hat die Europäische Kommission gemacht? Regulierung vorgeschlagen. Ja, vielleicht ist es Zeit, die UEFA einer gewissen neutralen Regulierung zu unterwerfen. Vielleicht müssten wir eine andere Form der Kontrolle hier, die noch über dem Wettbewerbsrecht noch drüber steht, weil der Sport eben diese Besonderheiten hat, dass du nicht sagen kannst, UK, wir wollen mehr Wettbewerb.
In UK ist es ja genauso passiert. Genau. Jetzt.
Ja, ich dann nur vielleicht kurz dazu. Ich oder und auch Holger, ich verstehe euch ja. Ich verstehe diesen Ansatz. Ich glaube nur, dass er naiv will ich jetzt nicht sagen, aber er ist, ich glaube, er entspricht einfach nicht den Gegebenheiten. Und ja. Und wenn sich das alles so schön regulieren lässt, wie ihr euch das vorstellt, ist es ja fein. Nur ich glaube jetzt, also eine Wettbewerbsgleichheit in Europa, wie stelle ich denn die her, wenn ich mit der Premier League ein Modell habe, was sowieso im Prinzip schon sein eigener Wettbewerb ist, also im Prinzip so eine Art NFL in Europa zu werden droht. Wie ist denn in dem Zusammenhang dann zu verstehen, dass vielleicht die UEFA möglicherweise, ich unterstelle das jetzt einfach mal so ein bisschen liebäugelt damit, finanzkräftige Clubs aus der arabischen Region vielleicht die Gelegenheit zu geben, auch mal an der Champions League teilzunehmen. Und ist es nicht doch viel realistischer, dass einfach Länder, in denen sich der Fußball inzwischen schon sehr stark etabliert hat, also zum Beispiel Saudi-Arabien oder China oder die Vereinigten Staaten, dass die auch immer mehr versuchen, auf den Weltmarkt zu drängen, sodass sich am Ende diese Idee von wir machen hier in Europa unseren schönen Wettbewerb und ihr macht in den USA euren schönen Wettbewerb und die Chinesen machen ihren und alles ist fein, dass das auf Dauer nicht das Modell sein wird, wie auf der Welt professioneller Sport betrieben wird. Ich glaub's nicht.
Aber also ich weiß gar nicht, worauf du jetzt hinaus willst, aber ich würde gerne nochmal zu dem juristischen Punkt zurückkommen.
Nein, ganz kurz als Einwurf, Fabian. Ich habe schon was dazu zu sagen. Dafür haben wir die internationale Schiene, ja? Dafür haben wir die ganz große internationale Schiene, ja? Dafür haben wir eine WM, dafür haben wir in der Leichtathletik, finde ich durchaus auch legitim, wir haben in der Diamond League, das ist die oberste Liga der Leichtathletik, das ist sehr offen, das findet mittlerweile nicht nur in Europa statt, früher war es nur in Europa, das ist sehr geöffnet. Du hast, und das wird sehr stark zusammenhängen mit den Aussagen in Royal Antwerp, in unserem dritten Urteil, du hast das Problem, dass der Markt dann immer mehr tippt, um es jetzt mal wettbewerbsrechtlich zu sagen, zu den Besten der Besten. In dem Fall dein Super League, die du so gerne hättest, ist komplett getippt zu den Vereinen, die sich das leisten können, an so einem Event teilzunehmen, weil der Gro der Vereine können das nicht einmal finanziell stemmen, noch eine weitere Liga zu tragen. Also das sind ganz schön viele Gelder im Hintergrund, die du jetzt gerade mit deinem hübschen wettbewerbsrechtlichen Öffnungspunkt versuchst zu übergehen. Da ist eigentlich der Markt ist ja gar nicht, der gibt es gar nicht her. Die können das gar nicht zahlen mehr. Ja, das heißt, das musst du auch noch berücksichtigen. Und du musst auch berücksichtigen, dass wir bei der Öffnung der Diamond League zum Weltmarkt jetzt die Situation haben. Es ist Fakt in der Leichtathletik, dass die Afrikaner einfach besser laufen. Wir haben jetzt, wenn es hochkommt, 1 bis 2 weiße Athleten am Start bei den weißen Ausdauern. Dazu kommen wir noch, Verzeihung. Aber ich sag nur, dein Öffnungsschemata muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage jetzt mal, ein bisschen chinesisch ausgestaltete Marktöffnung brauchen wir hier, weil der Wettbewerb auch einiges kaputt machen kann. Ja. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, indem wir sagen, naja, regional müssen wir das einfach öffnen, weil es nicht mehr den Weltgegebenheiten entspricht, der modernen Wirtschaft, ja. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Vielleicht nur noch abschließend dazu. Ich bin kein Öffnungsfanatiker, was das angeht. Ich glaube nur, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, diesen Kräften zu widerstehen.
Ja, dann lass uns schwierig angehen.
Ja, dann kommen wir mit einer Lösung daher.
Ja.
Dann lass uns die Sportregulierung nach der Plattformregulierung angehen.
Ja, ja. Aber nochmal zur Dogmatik ganz kurz, weil ich es nicht verstehe. Der Generalanwalt Rantos hat Artikel 165 Verfassungsrang einräumen wollen. Ich finde, es war gar nicht so wörtlich gemeint. Ja, weil natürlich ist sozusagen Artikel 165 keine Kompetenznorm und keine Verfassungsvorschrift, sondern Artikel 165 erlaubt auf den Sport besonders draufzuschauen und erlaubt sozusagen Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze zu fördern und zu unterstützen. Und jetzt frage ich mich, wieso es aus dogmatischer Sicht nicht möglich ist, es so zu bewerten, wie Rantos es bewertet hat, weil letztlich hat er doch nur auf Ebene der Rechtfertigung gefragt, rechtfertigt kann man über 165 diese Wettbewerbsbeschränkung rechtfertigen. Und das ist doch völlig legitim und auch völlig dogmatisch in Ordnung. Es passt in diesen ganzen Prüfungsrahmen rein. Und da habe ich Herrn Professor Herrmann noch nicht verstanden, warum er da so gegenschießt.
Vielleicht Vorschlag, es werden ja wahrscheinlich einige Hörer nicht wissen, wer Professor Herrmann ist, mit Verlaub. Wollen wir vielleicht an der Stelle mal einen Cut machen und zu der letzten Entscheidung übergehen?
Darf ich noch kurz was zu dieser Dogmatik sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, die Holger aufbringt. Diese Dogmatik ist sehr, sehr wichtig, weil der EuGH runterbetet wieder und wieder, welche Ausnahmen von der Wettbewerbsbeschränkung möglich sind. Und ich darf bitte sagen, Effizienzgewinne, die die Beschränkung rechtfertigen, ja, und der Sport hat seine eigenen Regeln in dieser Hinsicht. Der muss ausgenommen werden aufgrund der besonderen Kriterien. Und der EuGH sagt, der Sport, es ist immer auf den jeweiligen Sektor zu achten, wenn man dieses Kartellrecht anwendet. Es ist immer die Besonderheiten des jeweiligen Sektors zu berücksichtigen. Konterkariert das aber, indem er später sagt, na, er könnte nicht mit 165 argumentieren, dass das gerechtfertigt ist. Das heißt, er konterkariert sich selbst, weil er eben nicht diese Besonderheiten, das hat nichts mit Stallgeruch zu tun, das ist einfach, weil der Sport so schön ist, dass er eben weggekoppelt ist von Effizienzgewinnen, die nur finanzieller Art sind. Der Sport hat eben mehr, ja, Emotionen, Interessen, Liebe, Leute, die sich auf den Platz stellen für null Geld. Das sind Effizienzgewinne für die Gesellschaft, die du nicht mit Efficiency Gains wie in jedem anderen Sektor wegargumentieren kannst. Und mein Plädoyer ist schon fertig.
Ja, nicht messbar, intangibel. Und das muss auch berücksichtigt werden. Sport ist was Besonderes in jeder Hinsicht. Und da hat ja der EuGH auch das sozusagen hervorgehoben, auch die, also nicht nur soziale und gesellschaftliche Bedeutung, sondern auch diese Chancengleichheit, die im Sport gegeben sein muss. Und das ist vielleicht abschließend für mich die größte Hoffnung, dass dieser Punkt Competitive Balance da drin ist und sozusagen auch berücksichtigt werden muss. Und die UEFA hat jetzt auch sozusagen in ihr Buch geschrieben bekommen, dass sie sich selbst auch an diese ganzen Kriterien halten soll, dass sie solidarische Umverteilungsmaßnahmen einführen muss, um diese Chancengleichheit wieder zu fördern. Und das ist sozusagen mein Fazit aus dem ESL-Urteil.
Genau, und am Schluss möchte ich noch ganz kurz sagen, was wir jetzt noch ein bisschen übergangen haben beim ESL. Es ging auch ein bisschen über um die weiteren finanziellen Rechte, die hier vermarktet worden sind. Da war der EuGH zu Recht, und das ist das Positive dieses Urteils, etwas gnädiger, indem er gesagt hat, naja, hier sehen wir schon die Effizienzgewichte. Und da ist Fabian, da ist der Punkt Wettbewerb gut, ja? Da ist der Punkt, weil da geht's um Geld im engsten Sinne des Geldes, ja? Da geht's um die Broadcasting Rights, da geht es um die Frage der finanziellen, und da ist es gut, dass die UEFA so stark ist als quasi dominant seller, ja, der ja für seine Athleten die besten Konditionen einem Drittanbieter gegenüber raushandelt. Da hat der EuGH erkannt, das ist gut, dass wir hier aus einer Quelle kaufen, ja, ein Anbieter, ein starkes marktdominantes Unternehmen kann durchaus viele Effizienzgewinne haben, dadurch, dass wir das Image der UEFA haben, dass wir eine hohe Qualität haben, dass auch bei den Broadcasting Rights auch alle Spiele gezeigt werden haben. Deswegen bin ich seit ein Wink an Herrn Dr. Mund, der sich sehr stark für die No Single Buyer Rule einsetzt, anderer Ansicht. Ich bin der Ansicht, diese No Single Buyer Rule war eine der schlechtesten Dinge, die jemals passiert sind für die Zuschauer. In England hast du Zuschauer, die deswegen aufgrund mehrerer Abos hier im Jahresdurchschnitt, ich habe es nachgeschaut, £750 ausgeben müssen, dass sie auch ihren Lieblingsverein jeweils zu Gesicht bekommen auf verschiedensten Streaming-Plattformen. Das hat die No Single Buy Rule gemacht. An sich ist sie nicht schlecht gedacht vom Bundeskartellamt. Genau. Wie ist sie in der Praxis ausgestaltet? Mega schlecht. Du hast die Notwendigkeit, mit jedem dich hinzusetzen und durchzuverhandeln. Das hat hier zur Katastrophe geführt, der EuGH. Ich bin sehr gespannt, ob die No-Singer-Bio-Rule deswegen nochmal aufgegriffen wird. Hat bei den Broadcasting Rights Gott sei Dank noch erkannt, dass hier Effizienzgewinne eine Rolle spielen können, die durchaus zu rechtfertigen sind mit so einem starken Monopolisten, weil es eben hier um Gelder im engsten Sinn geht und nicht um sportrechtliche Fragen. Mhm.
Okay, dann lass uns doch mal weitergehen. Ja. Nur eine Sache noch. Ich glaube, von der anderen Seite nochmal vielleicht betrachtet, weil ich ja dieses ganze Spannungsfeld natürlich sehe, was jetzt eintritt, wenn sich ordentliche Gerichte mit den Besonderheiten des Sports auseinandersetzen müssen, die sie vielleicht in weiten Teilen nicht ganz nachvollziehen können, insbesondere wenn es nicht nur um Fußball geht, sondern eben auch noch um diverse andere Sportarten, die aber von den Entscheidungen dann eben auch betroffen sind. Ich glaube nur, das ist natürlich so weit gekommen überhaupt, weil der Sport bei allen hehren Ideen und Ansätzen, die er hatte, sich weitestgehend selbst zu regulieren, eben an der Stelle versagt hat, die handwerklich gute Arbeit zu machen. Absolut. Und sein Regelwerk so aufzustellen, dass es eben nicht dazu führt, dass die Athleten weitestgehend unmündig sind, zum Beispiel.
Sehr absolut. Schön gesagt.
Deswegen sind wir jetzt an dieser Stelle und natürlich muss man gucken.
Gibt den Athleten mehr Rechte.
Ja.
Okay. Also no single buyer rule soll ja fallen bei der nächsten Medienrechte-Ausschreibung. Mal gucken, wohin das führt. Jetzt zum letzten Fall sind wir bei Royal Antwerpen und der UEFA Homegrown Player Rule. Und da hast du geschrieben, oh no. Leider suchen sicherlich kluge Juristen nach fairen Regeln, die die Besonderheiten des Sports leider nicht verstehen. Die Argumentation verkennt, dass internationaler Sport im Besonderen Startrechte für nationale Vereine und Verbände ein diskriminierendes Element notwendigerweise inhärent ist. In Klammer, obgleich 400 Äthiopier und Kenianer schneller Marathon laufen als die restliche Welt, können nur 3 Athleten pro Land international teilnehmen. Bei 80 Startern wird die Linie gezogen. Eine Norm, eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine Ausrichtung auf ein Event, alles diskriminierend. Ein gewisses Schutzniveau nationaler Nachwuchsarbeit und damit nationaler Athleten vor reinen Legionärsteams ist nicht discriminatory, sondern für ein bestimmtes Level an Fairness notwendig. Eine nachvollziehbare, argumentierte Quote national aufgebauter Athleten, wie sie der belgische Verband suchte, ist demnach berechtigt und nicht aufgrund der Personenverkehrsfreiheit europarechtswidrig. Punkt. Sehr schön.
Ja.
Fabian sieht Widerspruch.
Nein, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich werfe nur mal was ein, was mir vorhin kurz eingefallen ist und spiele einfach mal den Bösen an der Stelle. Die 400 Äthiopier, die schneller sind als der Rest der Welt und aber logischerweise nicht alle an Wettbewerben teilnehmen können, weil ansonsten könnte man eben einen sehr punktuierten Landeswettbewerb draus machen. Auch das ist, finde ich, nachvollziehbar in der Praxis. Aber wenn ich jetzt mal wieder auf den Fußball komme und beispielsweise auf die UEFA Champions League, wird es trotzdem anders gehandhabt, indem zum Beispiel bestimmten Nationalverbänden die Gelegenheit gegeben wird, mehr Teams dahin zu schicken als anderen.
Das macht's ja nicht besser.
Nee, das macht's überhaupt nicht besser, aber es passiert trotzdem.
Es passiert leider, ja. Das ist ja Europapokal der Landesmeister. So der schönste Wettbewerb, den man sich nur vorstellen kann. Das war doch die reine Form.
Ja. Dieser Hinweis nur und dann der andere Hinweis, das ist jetzt ein bisschen böse, aber auf der einen Seite, ich komme hier nochmal wieder mit dem Fußball, ist man in Europa froh darüber, dass da Spieler aus Asien und aus Afrika kommen und unter Schlaglichter setzen in den Clubs und auch Leistungsträger sind. Aber irgendwo sagt man dann, also so ein paar von euch können kommen, aber der Rest, den haben wir hier irgendwie keine Stelle frei.
So, darf ich einhaken?
Dann fahrt man nach Hause.
Darf ich einhaken? Okay, perfekt, wunderbar. Also genau wie du sagst, es ist durchaus berechtigt, dass wir hier internationale Starter haben, ja? Spricht überhaupt nichts dagegen. Haben wir auch in der Leichtathletik, ja? Macht Konkurrenz, macht stark, Konkurrenz macht gut, bringt dich dazu, dich aus ein bisschen weiter zu strecken, ja, keine Frage. Aber wenn wir diese nationale Quote, wie sie eben die UEFA auch festgelegt hat, komplett aufheben, dann kann ich dir die Konsequenz sagen. Es ist relativ schwer, sich international, also ich nehme das Beispiel aus der Leichtathletik jetzt mal und gehe dann auf den Fußball aber noch ein, sich für diese drei Startplätze zu qualifizieren. Die Norm an sich ist international schon mega hart, also sie werden immer härter, ja. Und wir brauchen hier die Notwendigkeit eines gewissen Level Playing Fields, ja. Noch dazu musst du dir berücksichtigen, dass im Fußball ist genug Geld in die Nachwuchsarbeit gesteckt. In anderen Sportarten stellen sich die meisten Trainer nach ihrem Fulltime-Job abends noch hin und trainieren die Kinder, damit sie auch noch die Technik ordentlich können, quasi gratis, also zero remuneration, ja. Das müsste man Leute finden, die das noch weiterhin machen, wenn sie sagen, später haben wir gar keine Chance mehr, dass diese Athleten jemals eingesetzt werden würden, weil es ist viel interessanter für die Fernsehzuseher, die Besten der Welt zu haben. Und es sind halt leider nicht die Nationalathleten. Pech gehabt, könnt ihr wieder einpacken, ja. Das heißt, wir müssen auch ein gewisses Incentive haben, in Nachwuchsarbeit zu investieren, da wo eben kein Geld ist, ja. Und das ist, hallo Fußball, der Gros der Sportarten, ja. Da wo eben kein Geld ist, muss genauso ein Incentive gegeben sein, dass eine gewisse Quote nationaler Athleten besteht. Und dann möchte ich, lieber Fabian, noch einhaken, dass ich überhaupt in keinster Weise für eine Diskriminierung von ausländischen Athleten stehe, sondern dass ich immer froh bin, wenn wir ausländische Athleten hier bei uns mittrainieren und auch die Möglichkeit haben, nach einer Integration in das jeweilige Land, für das Land dann auch starten zu können. Aber dann muss diese Integration zumindest gewährleistet sein. Und bei diesen Homegrown Player Rules, wenn ich dich erinnern darf, sind die von einer Staatsbürgerschaft unabhängig. Ja, es wird hier gesagt, unabhängig von der Staatsbürgerschaft möchten wir, dass diese Athleten einen gewissen Konnex aufweisen zur Nachwuchsarbeit in diesem Land, für das sie dann eingesetzt werden sollen. Und jetzt erklär mir mal, warum das discriminatory sein soll, ja? Dass sich der Athleten, dass sich der Trainer hinstellen, dass ein Verband Jugendathleten fördert, die dann auch für das Land bitteschön irgendwann die Chance haben sollen, starten zu können. Das soll verwischt werden von Wettbewerb aus dem Ausland, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, und auch wenn sie vielleicht nicht die Top of the Top sind mit Jahr 21, ich bin selber eine Athletin, die erst spät in ihrem Leben gut wurde, weil ich habe Jura studiert, während ich Leichtathletik gemacht habe. Also ich brauche euch, glaube ich, nicht erklären, wie viel Zeit ich am Sportplatz verbringen konnte neben meinem Staatsexamen. Es gibt gewisse Athleten, die erst später gut werden. Und diese Quote, die den nationalen Athleten schützt, die respektiert erstens mal den Connex zum Land, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Und zweitens, diesen Connex überhaupt für später in der Karriere, dass wir immerhin jetzt nicht reine Legionärsteams, die zugekauft wurden, haben. Weil im Sport ist es einfach, du bist einfach stolz darauf, für dein Land zu starten. Und wenn du nie die Möglichkeit hast, für dein Land zu starten, dann ist dir bei harten Normen schon komplett der Anreiz genommen, dich da draußen am Platz zu quälen. Weil ich sag dir eins, Sport macht nicht nur Spaß. Ja, stell dich um 19 Uhr am Abend noch hin und trainier dein Programm ab, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn es macht, wenn du keine Chance hast, jemals internationalen Einsatz zu sehen.
Mhm. Super Plädoyer wieder. Vielleicht hier auch kommt eine Podcast-Empfehlung genau zu dem Punkt. Ein Bekannter von uns hat einen neuen Podcast, Tobias Seiler, Platzwahl heißt der. Der hatte seinen Cousin da, der war Olympiateilnehmer Schwimmen und hat ist einmal Weltmeister geworden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Kommt in die Shownotes rein. Nochmal zum EuGH, wie er das begründet, dass es doch discriminatory ist. Nämlich, er sagt ja, dadurch, dass es im Jugendfußballbereich ein Transferverbot gibt, ist sozusagen es eine Beschränkung für ausländische Fußballer eher gegeben, weil es dazu führt, dass die Nachwuchsspieler aus dem eigenen Land kommen. Und das ist auch, ich meine, es ist zwar richtig, aber wie du sagst, das ist hat eigentlich nichts mit der Staats- oder hat nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun, ist halt nur ein Reflex dieses Transferverbots, ja. Und das muss man berücksichtigen. Und ich frage mich eben, wie dein richtiger Punkt, dieses bestimmte Level an Fairness justiziabel gemacht werden kann, wo dann die Grenze ist. Und das müsste eben irgendwie festgezogen werden. Ich habe jetzt gerade eine Dissertation bekommen, die ich vielleicht besprechen werde. Die heißt Verbandliche Mechanismen zur Nachwuchsförderung im Fußballsport. Ich weiß gar nicht, von Tizian Göbel. Ich weiß gar nicht, zu welchen Ergebnissen die kommen. Vielleicht hat er irgendwelche Ideen, wie man genau diesen Punkt besser regelt dann.
Ich muss auch noch was einwerfen. Ich muss immer wieder zu den anderen Sportarten, die nichts mit Fußball haben. Wir haben leider nicht ein Team, wo 25 Leute zur Aufstellung kommen und dann die Quote von 3 Spielern und 8 Spielern ist gar nicht so hoch. Also Fabian nur für den einschwenkt. Die Internationalen überwiegen sowieso, ja. Wir haben 3 Plätze. 3 Plätze pro Disziplin sind verdammt schnell besetzt, ja. Und wenn wir diese 3 Plätze dann zu 2/3 schon mit anderen Sportlern füllen können, dann wäre es doch für die Verbände allein der Förderhalber relativ respektlos zu sagen, na, der Dritte darf nicht auch aus dem eigenen Land kommen, ja? Weil dann haben wir irgendwann nur noch Legionärsteams im Sport. Dann brauchen wir das ganze Konzept von ihr startet für eine Nation nicht mehr. Dann schafft das bitte ab, ja? Dann schafft das komplett ab, weil das ist komplett ich meine, meine Mutter kommt aus der Ethik, die sagt, Patriotismus führt sowieso nur zum Untergang aller Gesellschaften, aber im Sport hat sie ihre eigene Bedeutung, ja. Der Patriotismus im Sport ist eben dafür da, dass du den Anreiz hast, für deine Nation irgendwann das zu vertreten. Und das ist einfach für die meisten Athleten immer noch ein Ziel. Ein sehr schönes Ziel. Und ganz kurz noch zu den Jugendausführungen, die der EuGH hier fälschlicherweise macht. Spooner ist eben offenbar kein so ein Fußballgucker wie Rantos. Der sagt, naja, prima facie könnte es ja einfach so sein, dass die Spieler, dass die Vereine dann eine Ausgleichszahlung bekommen dafür. Das ist eine super Idee. Das heißt, Wir umgehen dieses System, indem wir sagen, naja, dann starten halt nicht 3 der eigenen. Ihr könnt da diese Regelung dadurch besser legitimieren, wenn der Verein dafür gezahlt hat. Da verstehen sie wieder nicht, dass Geld im Sport eben nicht wie in jedem anderen Sektor die Hauptrolle spielt. Und das ist genau der Punkt, der mich in diesem Urteil so nochmal bis maßlos eigentlich aufregt. Wenn wir hier als Ausgleichszahlung an den DLV hätten, dass dafür 3 Afrikaner starten, Entschuldigung, sie sind einfach besser im Laufen, dann hast du das Argumentum ad absurdum, dass wir eine Quote brauchen. Also Geld spielt in dem Fall eben keinen Effizienzgewinn da, Spooner.
Sehr schön.
Okay.
I'm sorry, I was too emotional.
Nein, das ist gut. Das, genau das wollen wir und brauchen wir.
Hier sind 2 sehr emotional, würde ich mal sagen.
Wir sind sehr emotional, Holger.
Ja.
Aber da zeigt man eben auch, dass im Sport ein bisschen mehr steckt als nur das Finanzielle.
Sehr gut. Ich glaube, wir sind durch jetzt. Wir würden uns freuen, wenn es Feedback gibt, Fragen, würden wir gern beantworten, dass wir da nochmal vielleicht drauf aufsetzen. Im Sportrecht ist gerade viel los. Ja, also jetzt war vor 2 Tagen gab es die Berufungsverhandlungen zum Football Agent Regulations vom OLG Düsseldorf. Gibt es am 13. März das Urteil, wird wahrscheinlich das LG Dortmund-Urteil bestätigen. Wir haben das vorläufige Ende der Investorensuche bei der DFL, was mich auch sehr gefreut hat, dass es so zu Ende geht, weil der Prozess einfach schlecht war von Anfang an, den die DFL sich da ausgedacht hatte. Dann haben wir die Überraschung, dass Tuchel am Ende der Saison Bayern verlassen wird, was auch vielleicht zu, obwohl, die haben sich, glaube ich, geeinigt über eine Auflösung. Dann hatten wir den Fall Bielica auch nicht besprochen. Da hatte ja Chris mir im persönlichen Gespräch, dass er gesagt, dass er da einen eigenen Blick drauf hat, einen strengeren Blick als das, was sozusagen die anderen Arbeitsrechtler, die da zu Wort kamen, vielleicht als Ergebnis gefunden hätten. Vielleicht können wir ihn da nochmal fragen dazu.
Vielleicht, falls sich einige nicht mehr erinnern, Chris ist neben Robert der 4. Teilnehmer des Podcasts hier.
Ja, es wird Zeit, dass er mal wieder auftaucht, ja, um sich mal wieder in Erinnerung zu rufen. Dann gab es eine Insolvenz in Berlin. Hertha 06 ist in die Insolvenz gegangen und das Insolvenzverfahren wurde nicht eröffnet. Aus dem Vereinsregister gelöscht. Der Verein ist Vergangenheit. Wir haben nach dem tragischen Tod von Adam Johnson die Einführung einer Neckguard-Pflicht im Eishockey. Der Weltverband IIHF hat die eingeführt. Wo gibt's sie noch nicht? In der NHL gibt's sie noch nicht, weil da eine Vereinbarung zwischen Liga und Spielergewerkschaft erforderlich wäre, die noch nicht da ist. Insofern,
wir haben noch die blaue Karte eventuell.
Die blaue Karte. Wir haben Themen ohne Ende. Also Nada, wenn du Zeit hast, demnächst mal nochmal zu kommen, bist herzlich nochmal eingeladen. Und der Ausblick jetzt auf die nächste Folge. Wir haben Chris Ehrenberg angefragt, Aufsichtsratsmitglied beim Club. Der kommt in die Sendung. Was wir mit dem besprechen werden, wissen wir noch nicht so genau, aber es wird auf jeden Fall interessant. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen herzlichen Dank und
Nada, vielen Dank dir.
Vielen Dank an dich, Nada.
Fand's ganz toll, wie
du hast den Podcast sehr bereichert.
Hab Spaß.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.